Lass uns kurz für die Predigt beten. Großer Gott, ich möchte dir danken dafür, dass du uns das möglich machst, was wir erleben können. Nämlich jeden Sonntag ein Gottesdienst, bei dem wir gemeinsam zusammenkommen als Familie, die Beziehungen pflegen können, bei denen wir gemeinsam zu dir singen können, dich loben können und er uns doch jeden Sonntag wieder hilft, uns auszurichten auf dich, auszurichten auf unsere Nachfolge, Vater, der uns die Möglichkeit gibt, Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, mitzunehmen und ihnen zu zeigen, etwas von dir zu zeigen, einen kleinen Ausschnitt von dir zu zeigen, Vater. Dieser Gottesdienst, der unseren Glauben stärkt, der uns regelmäßig hilft, uns zu hinterfragen, Vater, der uns regelmäßig daran erinnert, dass du uns liebst und dass du uns vergibst. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst heute benutzt, um zu sprechen, durch mich zu sprechen, durch jeden, der hier etwas vorbereitet hat oder der etwas vorträgt, zu sprechen zu den Herzen von jedem Einzelnen, der hier ist, Vater, weil du bist es, der unsere Herzen bewegt, du bist es, der unsere Herzen verändert, du bist es, den wir brauchen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich bei der ersten Predigt 2017 hier, einfach mal spontan beschlossen, in meiner Bibel-App die Bibelstellen, die der Prediger vorliest, zu markieren mit einer speziellen Farbe und habe das ganze Jahr über beibehalten. Ich habe mir so gedacht, na, es ist ganz gut, wenn ich predige, zu sehen, welche Stellen waren schon da dieses Jahr. Aber es hat mich auch interessiert, welche Stellen kommen denn so vor im Laufe eines Jahres in den Predigten. Und ich habe mir nicht die Stellen aus Andachten notiert oder aus besonderen Events oder aus Abendmahlen oder Begrüßungen, sondern wirklich nur Stellen aus Predigten. Leider war das so, dass ich nicht jeden Gottesdienst da war. Ja, also zum Beispiel an Ostern war ich nicht hier. Ich habe so ein paar Gottesdienste wegen Urlaub verpasst. Es war auch so, dass wenn ich selber gepredigt habe, ich mir die Stellen nicht nachgetragen habe. Oder manchmal habe ich vielleicht eine Stelle verpasst, weil der Prediger relativ schnell von einer Stelle zur nächsten Stelle gegangen ist. Insofern schätze ich, dass ich ungefähr 80% aller Stellen in meiner Bibel-App markiert habe, die im letzten Jahr in den Predigten dran gekommen sind. Stellen, die mehrmals dran gekommen sind, habe ich mir mit einer besonderen Farbe markiert. So, und jetzt ratet mal, wie viel Prozent der Evangelien, also ich habe mich hingesetzt und habe das mal ausgewertet, aber ich habe mich auf die Evangelien beschränkt, weil das doch ziemlich zeitaufwendig ist. Wie viel Prozent der Evangelien bzw. der Bibelstellen aus den Evangelien haben wir letztes Jahr in Predigten gehört? 10%. 10% ist kein schlechter Tipp. Ich habe von den 80%, die ich mitgeschrieben habe, mal hochgerechnet auf 100% und komme auf 9,1%. 9,1% der Stellen in den Evangelien sind in Predigten vorgelesen worden. Ich habe mir 275 Verse angestrichen. 28 davon sind mindestens zweimal dran gekommen. Und ich war überrascht, muss ich sagen. Also 9,1% ist doch relativ viel. Genau, es ist gar nicht so schlecht, ne? Also wenn man bedenkt, wir lesen ja nicht nur aus den Evangelien, sondern auch aus den Briefen oder aus dem Alten Testament. Das ist wirklich nur jetzt aus den Evangelien. Und ich komme so auf ungefähr sieben Verse pro Predigt nur aus den vier Evangelien, die hier vorgelesen werden, jeden Sonntag. Was sagt uns das jetzt? Statistik ist ja immer so eine schöne Sache, ne? Also mir persönlich sagt es einerseits, unsere Predigten basieren stark auf der Bibel. Und andererseits, finde ich, sind sie erstaunlich vielfältig. Die Anzahl der mehrfach verwendeten Stellen ist doch relativ gering. Und ich kann mich tatsächlich nur an zwei oder drei Begebenheiten erinnern, wo ich eine Stelle mir anstreichen wollte, die ich schon markiert hatte mit ist mehrmals vorgekommen. Das heißt, die Anzahl der Stellen, die dreimal oder öfter vorgelesen werden, hier im Gottesdienst, ist sehr gering. Das heißt, unsere Predigt ist erstaunlich abwechslungsreich, vielfältig. Finde ich gut. Es sagt mir allerdings auch, Der Glaube mag ja aus der Predigt kommen, wie es in Römer 10, Vers 17 heißt. Aber wenn du glaubst, du könntest dich auf die Predigten verlassen, dann verpasst du eine ganze Menge aus der Bibel. Ich habe mir im letzten Jahr in genau dieser Bibel-App auch nicht nur Predigtstellen notiert, sondern wenn ich selber Bibel lese, dann schreibe ich immer, dann markiere ich mir immer ganz viel. Und ich habe mal zusammengezählt, wie viele Stellen ich mir in den vier Evangelien selber angestrichen habe. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ein großer Bibelliebhaber. Und ich bin jemand, der viel in seiner Bibel rummalt. Ich markiere alles, was ich irgendwie inspirierend finde oder was ich herausfordernd finde oder was ich einfach nur beeindruckend finde. Und ich bin ganz offensichtlich sehr begeisterungsfähig. Bibellesen ist für mich ein Fest. Ich bin immer so, oh wow, Wahnsinn. Auch wenn ich die Stelle schon 10, 20 Mal gelesen habe. Wow, das ist ja eine krasse Sache. Und dann bin ich so zick, zick und beziehungsweise bei der App markieren, markieren, markieren. So, ich habe also zusammengerechnet. Ach so, ganz kurz noch. Es ist so, wenn ich dann durch bin mit einer Bibel, dann ist die total vollgeschrieben. Was ich dann meistens mache, ich schenke sie irgendeinem Teen, der sich freut, dass er eine Bibel hat, wo schon die wichtigen Stellen markiert sind, und kaufe mir dann eine neue, damit ich wieder von vorne beginnen kann. So auch dieses Jahr hat mir eine neue Bibel zu Weihnachten geschenkt. So, wie viele Stellen habe ich mir markiert? In den vier Evangelien, 1607 Bibelstellen habe ich mir in den vier Evangelien markiert, die wir nicht in Predigten hatten. Das heißt, ich habe mir wahrscheinlich ungefähr 6 bis 7 Mal so viele, habe ungefähr 6 bis 7 Mal so viele Stellen beeindruckend oder inspirierend oder toll oder schön gefunden, wie Stellen, die wir im Gottesdienst in der Predigt dran hatten. Und um nichts auf der Welt möchte ich darauf verzichten, diese das letzte Jahr gelesen zu haben. Darum heißt mein erster Punkt: Der Glaube mag ja aus der Predigt kommen, aber das Wort baut deine Beziehung zu Gott. Der Glaube mag ja aus der Predigt kommen, aber das Wort baut deine Beziehung zu Gott. Ein großartiges Kapitel zur Bedeutung des Wortes, zur Bedeutung der Bibel, zur Bedeutung von Gottes Geboten, Gesetzen, seinen Worten, die er zu uns spricht, ist Psalm 119. Die meisten wissen, es ist das längste Kapitel in der Bibel. Psalm 119 ist eigentlich ein Gesang aus 22 Strophen, jeweils 8 Verse, zu einem einzigen Thema, nämlich dem Wort bzw. den Gesetzen Gottes. Ich kann mich erinnern, als ich den Psalm zum ersten Mal gelesen habe, das war so in einem Bibelleseplan und den hatte ich mir selber gebaut und ich wollte 3 oder 4 Kapitel lesen und dann kam Psalm 119 und ich kann mich erinnern, dass ich nach einer Zeit etwas ermüdet war, weil ich so den Eindruck hatte, hier geht's eigentlich immer um ein Thema. Aber je mehr ich mich mit Psalm 119 auseinandersetze, desto beeindruckter bin ich von diesem Psalm. Nicht nur, dass in diesem Psalm eine unglaubliche Liebe zum Wort Gottes aus diesem Psalm spricht, sondern was ich auch faszinierend finde, es ist keine Aufzählung von Fakten über das Wort, sondern es ist eine Geschichte einer persönlichen Beziehung. Was meine ich damit? Nun, der Psalmist hat sich irgendwann mal vorgenommen, ich möchte hier ein Lobgesang über das Wort schreiben. Und dann hätte er so beginnen können: Oh Gott, deine Worte sind unfehlbar, sie werden ewig bestehen. Deine Gebote sind das Größte, sie sind ein Segen denen, die sie beachten und so weiter und so fort. Aber das hat er nicht getan. In diesem Stil ist nicht der Psalm 119, sondern es ist eine persönliche Auseinandersetzung des Psalmisten mit dem Wort, mit den Worten von Gott. Quasi jeder einzelne Vers In jedem einzelnen Vers spricht er von sich und vom Wort und zu der Beziehung, die er mit Gott hat. Ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele vorlesen. Psalm 119, 10 bis 12. Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte deine Worte im Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote. Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Vers 72. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Vers 107. Ich bin sehr gedemütigt, Herr. Erquicke mich nach deinem Wort. Vers 114. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Vers 129. Deine Zeugnisse sind Wunderwerke. Darum hält sie meine Seele. Bibellesen ist so viel mehr als Wissen anhäufen. Es ist so viel mehr, als sich selbst zu trainieren, um mehr zu werden wie Jesus. Bibellesen soll gelebte Beziehung zu Gott sein. Wenn du Bibel liest, dann lies sie mit dem Herzen: Gott, was willst du, dass ich tue? Was willst du mir sagen, Gott? Gott spricht zu mir. In den Versen, die wir gerade gelesen haben, sagt der Psalmist einiges davon. Er sagt in den Versen, dass er durch das Wort Gott sucht, dass er versucht, sich durch das Wort vor Sünde zu wappnen, dass er durch das Wort Gottes Wunder sehen will, dass er erquickt und ermutigt werden will von Gott durch das Wort, dass er seine Hoffnung auf das Wort setzt, dass das Wort seine Seele hält. In der Schrift wirst du Gott finden. Gott wird zu dir sprechen. Und er wird dir ganz spezifische Weisungen geben und Hilfe für die Probleme, die du gerade hast. Er wird dein Herz stärken, er wird deine Seele stärken, er wird dich ermutigen und er wird dich aufrichten. Durch die Schrift wird er dir die geistlichen Augen öffnen. Er wird deinen Glauben stärken. Wenn ich anfange, weltlich zu werden, wenn ich merke, dass mein Glaube schwächer wird und unpersönlicher wird, dann ist es immer in Zeiten, in denen ich nicht viel Bibel lese. Und das Gegenmittel für mich selber ist nicht schwer zu finden. Es ist ab in die Schrift. Und ich bete dafür, dass unsere Worte über die Schrift die gleichen sein werden, wie die des Psalmisten, die er hier in Vers 97 sagt. Er sagt: Wie hab ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Wow. Das Jahr 2017 liegt jetzt quasi hinter uns. Zwischen uns und 2018 liegt nur noch ein bisschen Knallerei. Ich habe über das letzte Jahr nachgedacht und ich habe mir unwillkürlich die Frage gestellt: Habe ich es gut genutzt? Habe ich es gut für Gott genutzt? Habe ich es geistlich gut genutzt? Habe ich viel Neues über Gott gelernt? Bin ich Jesus ähnlicher geworden? Und ich weiß nicht, ob gerade die letzte Frage, ob ich so objektiv diese Frage überhaupt beantworten kann. Aber ich habe doch festgestellt, dass ich den Eindruck habe, ich habe viele gute Gelegenheiten ausgelassen. Mein zweiter Punkt ist also: Haben wir unser Jahr 2017 geistlich gut genutzt? Es ist wirklich erstaunlich, was man in einem Jahr alles schaffen kann, wenn man konsequent und beharrlich ist. Ich habe hier mal ein paar Gedankenspiele für euch. Stellen wir uns mal vor, wir wollen Spanisch lernen. Spanisch ist eine leichte Sprache, so sagt man. Ich bin mit einer Lateinamerikanerin verheiratet, die mit ihren Kindern immer Spanisch spricht. Obwohl ich jetzt 8 Jahre verheiratet bin, kann ich wirklich nur sehr rudimentär Spanisch. Das scheint also diese erste Aussage zu widerlegen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Immer mal wieder habe ich so Schübe, wenn ich versuche, mehr Zeit hinein zu investieren und Spanisch zu lernen. Und so habe ich mir im letzten Jahr irgendwann im Sommer eine App runtergeladen, mit der man Vokabeln lernt, und habe innerhalb von 3 Wochen 800 spanische Vokabeln gelernt. Die meisten davon oder viele davon habe ich natürlich wieder vergessen, weil ich es leider nicht praktiziere. Also Vokabeln lernen alleine reicht nicht, das ist klar. Aber die Frage sei doch mal erlaubt: Wie viele Vokabeln muss man eigentlich lernen, um eine Sprache sprechen zu können? Wir lassen jetzt mal so unwichtige Dinge wie Grammatik oder die Tatsache, dass Spanier im Allgemeinen so schnell sprechen, dass selbst wenn du die Worte alle kennst, du trotzdem nichts verstehst außen vor. Ich habe also mal gegoogelt und habe festgestellt, dass jemand eine Studie gemacht hat, dass der durchschnittliche Spanier am Tag 750 unterschiedliche Wörter verwendet. Um diese in einem Jahr zu lernen, reicht es aus, 2 neue Wörter am Tag zu lernen. Um sich so auszudrücken, dass man sagen kann, was man möchte und unbekannte Wörter zu umschreiben, braucht man geschätzt einen Wortschatz von 2.500 Wörtern. Das wären dann 7 Wörter pro Tag gelernt, übers Jahr verteilt. Das aktive Vokabular eines Muttersprachlers mit niedriger Bildung sind 5.000 Wörter. Das wären dann nur 14 spanische Wörter pro Tag, ein Jahr lang. Und du könntest dir diesen Wortschatz aufbauen. Wenn du jeden Tag 55 Vokabeln pauken würdest, über ein Jahr, dann hättest du alle Wörter drauf, die man braucht in seinem passiven Wortschatz, um jedes komplexe Werk angesehener spanischer Autoren komplett zu verstehen. So sagt es die Studie, die ich in Google gelesen habe. 55 Vokabeln pro Tag ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Also jeder weiß, man lernt eine Sprache nicht so. Eine Sprache muss man vor allen Dingen anwenden. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Aber ist es nicht erstaunlich, was man in einem Jahr alles schaffen kann, wenn man nur regelmäßig dranbleibt? Stell dir mal vor, wie gut dein Spanisch wäre oder wie groß dein Spanisch-Wortschatz wäre, wenn du über das nächste Jahr jeden Tag 10 Vokabeln, neue Vokabeln lernen würdest und 10 Vokabeln wiederholen würdest. Was für einen enormen, wahrscheinlich größtenteils passiven Wortschatz würdest du dir aufbauen? Je älter man wird, desto schwerer fällt einem ja das Lernen, so sagt man. Ich bin jetzt fast 38 Jahre alt, also wahrlich kein Student mehr. Aber ich habe festgestellt, auch im mittleren Alter kann man noch erstaunlich gut lernen, wenn man nur dranbleibt. Ich habe mir, der ein oder andere mag es wissen, im Januar eine Ukulele gekauft und ich habe jetzt wahrlich nicht jeden Tag Ukulele gespielt, aber ich habe doch sehr viel geübt und ich habe für dieses Weihnachten von meinen Eltern ein Buch geschenkt bekommen mit, ich glaube, 70 verschiedenen Weihnachtsliedern und den Gitarrengriffen dazu und ich kann sie alle vom Blatt spielen, ohne dass ich üben muss. So gut ist mein Ukulele-Spiel innerhalb von einem Jahr geworden. Was für eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich dranbleibe, werde ich das nicht mehr verlernen. Das heißt, hier habe ich innerhalb von einem Jahr so eine tolle Sache gelernt, die mein Leben bereichern wird, den Rest meines Lebens. Was will ich sagen? Wenn wir jeden Tag beständig in etwas Sinnvolles investieren, dann können dabei Dinge herauskommen, die viel größer sind als das, was wir uns vorstellen können am Anfang des Jahres. Wenn ich das sage, denke ich jetzt nicht an Ukulele spielen, sondern an geistliche Dinge. Wenn du jeden Tag auch nur ein bisschen für die Bedürfnisse von anderen Menschen betest, ich glaube, Gott wird durch dein Gebet Großartiges bewirken. Wenn du jeden Tag kleine guten Taten vollbringst, anderen Menschen dienst, ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Ich denke, du wirst über das Jahr ein Friedensstifter sein. Wenn du dir jeden Morgen ein bisschen Gedanken machst, wie du heute irgendjemanden für Gott erreichen kannst, ich bin überzeugt, Gott wird dich ein Segen sein lassen für andere Menschen. Wenn du täglich versuchst, ein bisschen, nur ein bisschen in deiner Demut zu wachsen, an deinem Jähzorn zu arbeiten, deinen Stolz zu bezwingen, deine Faulheit zu überkommen oder in deiner Liebe zuzunehmen. Ich bin überzeugt, in einem Jahr von jetzt wirst du ein anderer Mensch sein. Jesus ruft uns tatsächlich eindringlich zu Beständigkeit auf. Das lesen wir in Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23. Da sprach er, Jesus, zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Hier sieht man, Jesus sagt, sein Kreuz auf sich zu nehmen täglich, das ist Teil der Nachfolge. Ich habe in der Gemeinde viele Brüder und Schwestern sehen und erleben dürfen, die in ihrem Charakter enorm gewachsen sind, die sich seit ihrer Taufe enorm verändert haben, die Charakterschwächen überkommen haben. Und das ist etwas, was in der Welt so überhaupt nicht üblich ist. Wenn du jemanden kennst, der eine Charakterschwäche hast, dann findest du dich besser damit ab, weil die Erfahrung lehrt mich, im Alter wird es eher schlimmer als besser. Trotzdem sehe ich hier Veränderungen im Charakter von Geschwistern. Und ich glaube, das ist genau das, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, ein Stück zu Jesus hinzuwachsen, seinem Charakter ähnlicher zu werden. Und Gott wirkt dadurch in uns. Ihr wisst, spätestens seit heute, dass ich ein großer Fan des Bibellesens bin. Frei nach 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift, heißt es hier. Falls du noch nicht alle Bücher der Bibel gelesen hast, falls es da quasi noch Stellen gibt, die dir unbekannt sind, möchte ich dich dazu ermutigen, genau diese in diesem Jahr zu lesen. Und ich bin sicher, auch wenn du denkst, dieses Buch der Gesetze, was soll da für mich schon drinstecken? Du wirst über jede Menge Stellen stolpern, die inspirierend sind, wo du denkst so, wow, das ist ja interessant, das gibt mir jetzt aber was. Und um dich dabei zu unterstützen, habe ich Bibellesepläne gemacht. Denn wenn man täglich 3,3 Kapitel der Bibel liest, kann man sie in einem Jahr ganz durchlesen. Jeden Tag ein bisschen beständig übers Jahr verteilt, kann Großes bewirken. Und da ich persönlich gerne Altes und Neues Testament mische beim Bibellesen, habe ich den Bibelleseplan, den ich für euch gemacht habe, so aufgeteilt, dass ich immer ein Vers Neues Testament und ein paar Verse Altes Testament für einen Tag habe. Bei mir ist es auch so, ich lese nicht gerne 7 Tage am Stück in einem Bibelleseplan, sondern ich lese gerne auch zwischendurch mal was anderes. Deshalb habe ich das so aufgeteilt, dass dieser Bibelleseplan über 50 Wochen geht und jede Woche 5 Tage vorsieht. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Alles auf eine Seite gedruckt. Neues, jeden Tag ein bisschen Neues Testament, ein bisschen Altes Testament. Als besonderen Zusatz habe ich im Internet mal gegoogelt und habe das Alte Testament nicht einfach der Reihe nach abgedruckt, sondern chronologisch. Das heißt, ihr lest immer die Dinge im Alten Testament, die zur gleichen Zeit passieren miteinander, auch wenn sie in unterschiedlichen Büchern sind. Und die Idee ist, dass man sich das ausschneidet und dann so in seine Bibel legen kann, damit man es immer mitnimmt und parat hat. Jetzt. Dankeschön. Jetzt weiß ich, dass nicht alle Augen gut genug sind, um diese kleine Schrift zu lesen. Deshalb habe ich das Ganze nochmal in einer zweiten Variante ausgedruckt. Hier auf 2 doppelseitig bedruckten Blättern. Also auch die, deren Augen nicht mehr die jüngsten sind, sollen Anteil haben dürfen an diesem Bibelleseplan. Ich habe 25 Kopien von dem ersten und 15 von dem zweiten gemacht und ich lege sie hier vorne hin und ihr könnt euch dann nachher jeder, auch die, die die Bibel schon ganz durchgelesen haben, eine Kopie mitnehmen. Kleine Inspiration zur Beständigkeit beim Thema Bibellesen diesmal. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Ich möchte zum Abschluss, zur Einstimmung auf den Jahreswechsel mit euch nochmal ins Alte Testament gehen und mir dort eine besondere Stelle mit euch ansehen. Schlagt mal bitte auf im 2. Mose, Vers 12. Hier sind die Verse 1 bis 13, 2. Mose 12. Ich lese vor. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Also der Januar. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und dabei beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Wir sehen in dieser Geschichte den Abschluss einer ganz besonderen Phase in der Geschichte der Israeliten. Und wir sehen den Beginn einer ganz besonderen neuen Phase in der Geschichte der Israeliten. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte spielt, befinden sich die Israeliten noch in der Sklaverei unter den Ägyptern. Aber Gott hat bereits kräftig gewirkt. Er hat bereits 9 Plagen über das Volk der Ägypter hereinbrechen lassen und auf die Freilassung des Volkes hingearbeitet. Jetzt steht die 10., die schlimmste, die wirklich schlimmste aller Plagen an. Und im Anschluss an diese Plage wird das Volk Israel fluchtartig das Land verlassen. Gott bereitet sie auf diesen Auszug vor und interessanterweise mit einem Festmahl. Wir sehen hier den Abschluss einer schlimmen Phase in der Geschichte der Israeliten. Und die Israeliten stehen vor dem Beginn einer neuen, ebenfalls sehr unruhigen Zeit. Denn bis sie irgendwann im Land Kanaan ankommen werden, wird es noch über ein halbes Jahrhundert dauern. Aber Gott sagt zu ihnen: Schlachtet ein Lamm, haltet ein Festmahl ab am Vorabend des Tages, an dem ihr fliehen werdet. Ich gehe stark davon aus, dass bei Sklaven Lammbraten kein alltägliches Essen war. Wenn wir jetzt das alte Jahr hinter uns lassen und in das neue Jahr gehen, dann lasst uns ruhig feiern. Den Abschluss einer Phase kann man feiern, selbst wenn es eine schwere Phase war. Ich weiß nicht, was du erlebt hast im Jahr 2017. Ich weiß, dass einige von uns durch wirklich harte Zeiten gegangen sind. Wir wissen auch nicht, was vor uns steht im Jahr 2018. Vielleicht stehen auch im Jahr 2018 oder sicherlich stehen für viele von uns auch im Jahr 2018 schwere Zeiten bevor. Trotzdem lasst uns feiern, das Alte abschließen und mit einem Neuen beginnen. Das Passafest war natürlich nicht bloß ein Fest, sondern es war gleichzeitig ein Symbol für die Vergebung und Verschonung, die die Israeliten durch Gott erfahren haben. Ich habe gelesen, dass Gott die Israeliten angewiesen hat, sie sollen das Blut des Lamms auf die Türpfosten, auf den Türrahmen streichen. Und dann geht die Plage, mit denen er die Ägypter trifft, an ihnen vorbei. Der Racheengel geht an ihrer Tür vorbei. Ich glaube, es ist unnötig zu sagen, dass die Israeliten diese Gnade jetzt nicht mehr oder weniger verdient haben, als die Ägypter diese Gnade verdient hätten. Ich glaube nicht, dass die Israeliten damals so viel besser waren als das Volk der Ägypter. Aber aus Liebe zu seinem Volk hat Gott die Israeliten verschont durch das Blut des Lammes. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das Passafest ist natürlich in der Bibel die erste große Vorschau, der ich mir zumindest bewusst bin, auf diese große Gnade, die uns durch das Blut von Jesus, der sich wie ein Lamm für uns geopfert hat, zuteil wird. Alles, was uns beschwert, die Sünde, die wir begangen haben, wir können von ihr loslassen, wir können sie hinter uns lassen, wir können sie Jesus übergeben, wir können sie im alten Jahr lassen. Und dank Jesus, dank seiner Vergebung, können wir das neue Jahr frisch beginnen, von Neuem. Jesus gibt jedem von uns, nicht nur zum Jahreswechsel, sondern jeden Tag einen neuen Start. Mit dem Abendmahl bekennen wir, dass Jesus unser Herr ist, dass wir ihm unser Leben unterordnen wollen. Wenn du neu bist hier im Gottesdienst, und wenn du diese Aussage, die ich gerade gesagt habe, nicht so für dich machen kannst, dann bitte ich, dass du Kelch und Brot einfach an dir vorbeigehen lässt. Du musst dich darüber auch nicht komisch fühlen. Wenn du willst, kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf Geschwister hier aus der Gemeinde zugehen und kannst fragen, was genau denn das ist, dieses Abendmahl mit seiner großen Symbolik. Jetzt möchte ich aber fürs Abendmahl beten. Großer Gott, in deinen Augen ist, glaube ich, jeder Tag gleich wie der nächste. Ich glaube nicht, dass es für dich so großen Unterschied gibt, ob wir heute den letzten des Jahres feiern oder den ersten des Jahres oder ob es einfach der 84. Tag des Jahres ist. Aber trotzdem kann es uns doch immer wieder helfen, uns bewusst zu machen, dass wir mit dir regelmäßig einen neuen Anfang machen können, dass wir regelmäßig sagen können, okay, ich entsage der Sünde, die ich begehe, und ich möchte neu starten mit dir. Jesus, du gibst uns diese Chance, du gibst uns diese Gelegenheit, du gibst uns diese Gnade. Gott, ich danke dir für deine Liebe, die du für uns hast, dass du diese Vergebung möglich machst, dass du bereit warst, persönlich Opfer dafür zu bringen, dafür, dass wir einen neuen Anfang machen dürfen, jeden Tag. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Vater, dass wir im neuen Jahr dich beständig suchen, jeden Tag auf dich schauen, jeden Tag nach dir streben, jeden Tag versuchen, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Und Vater, ich weiß, wie sehr du schon gewirkt hast in unserem Leben und ich weiß, wie sehr du noch in unserem Leben wirken möchtest. Und ich danke dir dafür, dass wir täglich einen Austausch mit dir haben können, dass du täglich mit uns sprichst, dass du täglich deine Liebe uns beweist, Vater, deine Liebe uns ausdrücken willst. Ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich dein Jünger sein darf, dass ich zu dir aufschauen darf, dass ich dir nachfolgen darf. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bete das in Jesu Namen. Amen.